Früher geliebt, heute gecancelt. Ethik in der Werbung. Ein studentischer Podcast des Lehrstuhls Medienwissenschaft an der Universität Regensburg.
Willkommen in der zweiten Folge dieses Podcasts. In der ersten Folge habt ihr etwas über Zigaretten in der Werbung und den Mythos der sauberen Zigarette gehört. Heute beschäftigen wir uns mit Geschlechterrollen in der Werbung und wie sich das von heute zu früher verändert hat. Und erstmal stelle ich mich vor, ich bin Magda, ich studiere an der Universität in Regensburg Politikwissenschaft und Medienwissenschaft.
Und ich bin Elli, ich studiere auch hier in Regensburg Medienwissenschaften. Und ja, dann lass doch mal gleich einsteigen. Woran denkst du so als erstes, wenn du Geschlechterrollen in der Werbung hörst?
Als erstes denke ich da so an Lastwagen, die auf der Autobahn an einem vorbeifahren und nackte Frauen entweder Matratzen oder Badewannen bewerben, weil ich das schon als Kind immer als äußerst unnötig empfunden habe und mich gefragt habe, warum das mit einer nackten Frau beworben werden muss.
Siehst du, das ist sehr witzig, weil ich denke nämlich an nahezu genau das Gleiche. Spezifisch, wenn ich bei mir daheim zum Bahnhof gehe, dann muss ich da immer an so einem Spieleladen vorbei und die haben da so einen riesigen Aufsteller, der Werbung für GTA machen soll. Und die komplette Werbung ist einfach nur der Pappaufsteller von so einer Frau im Bikini.
Ja, das ist definitiv sehr zentral in der Werbung, das Sex Sales. Das hat, denke ich, jeder von uns schon mal gehört, sehr wichtig ist. Und das ist aber eigentlich nicht der einzige Weg, dass Sexismus in der Werbung untergebracht ist, sondern auch in spezifischen Geschlechterrollen und Stereotypen von Frauen und Männern. Und damit wollen wir uns heute dann auch näher beschäftigen.
Ganz genau. Aber bevor wir da jetzt euch coole Werbungen zeigen können, müssen wir zuerst mal ein bisschen erklären, wie entstehen Geschlechterrollen, wie entstehen die Stereotypen, wozu sind sie da? Und dafür haben wir euch einige feministische Theorien mitgebracht, die wir jetzt diskutieren werden.
Genau, zunächst wollen wir uns einmal mit Simone de Beauvoir beschäftigen. Sie ist eine Klassikerin des Feminismus. Jeder, der sich irgendwie mit Feminismus beschäftigt, hat schon mal von ihr gehört oder was von ihr gelesen. Besonders ihr Buch Das andere Geschlecht, das sich mit der Frau als Objekt beschäftigt. Denn laut ihr ist die Frau immer das Objekt, das nur zum Mann eben dazugehört. Sie ist das andere und der Mann ist das eine, obwohl Frauen eigentlich genauso oft auf der Welt sind wie Männer und das deswegen eigentlich nicht wirklich Sinn macht. So sagt sie auch, nicht das andere definiert das eine, indem es sich selbst als das andere definiert. Es wird von dem einen, das sich als das eine versteht, als das andere gesetzt. Es kommt aus ihrem Buch Das andere Geschlecht, Sitte und Sexus der Frau.
Das ist ein sehr guter Punkt, den sie da aufbringt. Und das erinnert mich, ich meine, es ist nicht ganz das Gleiche, aber du hast schon diese wirklich komplett nutzlos gegenderten Produkte, wie zum Beispiel, dass sie zu Überraschungseiern jetzt zusätzlich auch noch ein Überraschungseier für Mädchen gemacht haben. Also auch diese Vorstellung, dass ja das Normale ist, das für die Jungs und dann die Frauen, die brauchen das extra Ding, weil die sind ja nicht wie wir sind ja cool.
Genau, die Frau als das andere, die was Besonderes, was Pinkes vor allem braucht, was geschlechterspezifisch.
Mit Prinzessinnen, das ist so wichtig.
Exakt.
Ja, wer auch noch sehr wichtig ist, ist Judith Butler. Sie hat da auch so sehr viel, auf das wir dann später noch eingehen werden. Also ich finde, die ist sehr relevant für gerade das, was wir diskutieren. Und der erste Aspekt von dem, wovon sie redet, ist Materialisierung. Das ist quasi die Aufteilung in Sex und Gender, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie genau hattest du das erklärt?
Genau, also Judith Butler ist vor allem für die heutige Zeit sehr wichtig und sie unterteilt eben in Sex und Gender. Nämlich Sex ist laut ihr das biologische Geschlecht. Das ist ein Idealbild, das irgendwann materialisiert wird und das wird durch einen Prozess, bei dem sich immer wieder wiederholende regulierende Normen das biologische Geschlecht materialisieren.
Das heißt, nach ihr ist quasi so das biologische Geschlecht erst die Norm, in der dann erst der Körper lebensfähig in der kulturellen Gesellschaft ist.
Genau. Und das Gender ist das Identitätsgeschlecht. Der Körper wird dabei als Konstrukt verstanden.
Ach so, das ist dann quasi das im Sinne von, ach, Gender ist ja eigentlich, ja, wie gesagt, ein gesellschaftliches Konstrukt. Es entsteht erst, man wächst da erst hinein.
Genau. Sie versteht Gender und Sex als Illusion, die durch Normen und Zwänge und auch Einschränkungen geschaffen werden. Und sie unterteilt eben nicht nur in Sex und Gender, sondern auch in Performativität und Performance. Und damit meint sie, einmal die Performativität ist laut ihr die Handlung und ein Act, der außerhalb der Kontrolle des Performers liegt. Und diese Handlungen, die durch die sozialen Normen kategorisiert werden, sind in einem langen und wiederholenden Prozess. Und dadurch wird das Gender geformt, also das Identitätsgeschlecht. Und gleichzeitig werden die Normen dadurch auch gefestigt. Also sie werden geformt und gefestigt. Und Performance beschreibt sie auch, dass es eine einzelne gewollte Handlung, eine Schauspielerei. Und das festigt auch Geschlechterrollen. Also wenn jemand extra und willentlich diese Geschlechterrollen ausübt.
Das ist also quasi so ein bisschen der Unterschied zwischen, wie die Gesellschaft erwartet, dass man das ausführt und wie man es dann selber ausführt.
Genau, und laut ihr ist eben Gender das Resultat der stilisierten Wiederholung der Acts über längere Zeit, also der Performativität, etwas, was man nicht selber kontrolliert. Und Gender ist eine eigenständige Kategorie und hat laut Butler nichts mit dem bei der Geburt festgelegten Geschlecht, also dem Sex, zu tun. Und das ist eben auch wichtig, wenn man die Werbung betrachtet, da dort auch Gendernormen und Geschlechterrollen dargestellt werden und diese teilweise eben auch Performance oder Performativität sind. Damit kann man sich auch beschäftigen. Was festigt einfach Normen, die eh schon da sind, und was ist nochmal extra gewollt und wird dadurch verstärkt?
Und darauf werden wir auch definitiv später noch eingehend zurückkommen. Unsere nächste Theorie ist jetzt erstmal Laura Mulvey's Aufsatz Visual Pleasure und Narrative Cinema, beziehungsweise die Spectatorship Theory. Darin hat sie quasi die Theorie, bestimmt habt ihr davon schon mal gehört, der Male Gaze. Das ist jetzt vor allem bezogen auf Filmanalyse, aber auch trotzdem sehr relevant. Die These im Endeffekt ist, dass sie meint, die patriarchische Gesellschaft und ihre Werte beeinflussen die Form des Films, insbesondere eben mit Hinblick darauf, wie die Geschlechter dargestellt werden.
Genau, laut ihr ist im gesellschaftlichen Unterbewusstsein die männliche Perspektive der Standard, und das wird auch im Film bestätigt. Die Theorie wurzelt laut ihr in der Psychoanalyse und somit in Freud.
Ganz genau, da kommt dann so ein bisschen das Komische meiner Meinung nach von Freud raus. Sie redet davon, dass die Skopophilie, also der Schautrieb, die Basis ist für die Rezeption von Filmen. Dass quasi das an Filmen, was Leute so interessiert, ist der Reiz, diese Spannung zwischen Narzissmus und Voyeurismus. Dass man also einerseits sich als der Held sehen kann, aber andererseits das Geschehen am Kinosaal als anonymer, ungesehener Beobachter betrachten kann.
Ja, ihre Theorie ist, da sie auch auf Freud basiert, auf jeden Fall sehr sexuell. Und laut ihr basiert eben auch darauf, dass Männer im Film mit der Kamera und somit dem aktiven Sehen gleichgestellt werden. Frauen können nur passiv gesehen werden und sind in ihrem Wortlaut ist es Women are looked at and displayed with their appearance coded for strong visual and erotic interest.
Ganz genau. Was meiner Meinung nach dann schon so ein bisschen merkwürdig ist, ist sie meint dann, ja, der Mann hat durch den Blick auf die Frau Angst vor Kastration. Er begehrt und fürchtet sie also gleichzeitig. Und um Letzteres abzuschwächen, dreht er dann Ersteres stärker auf und macht die Frau so zu einem Fetischobjekt.
Diese Mechanismen werden auch im Narrativ des Kinos fortgeschrieben und müssen dekonstruiert und letztlich geändert werden, sodass Frauen nicht nur als Fetischobjekt des Mannes dargestellt werden, sondern Gleichstellung der Männer auch im aktiven Sehen mit eingegliedert werden.
Also ich finde, Mulvey ist auch definitiv elementar, wenn man versucht, Filme vor allem, aber auch generell Medien aus feministischer Perspektive zu analysieren. Ebenso wichtig, wir haben jetzt sehr viel über so Performation und generell, wie die Frauen wahrgenommen werden, geredet. Aber ich finde, wir sollten auch noch so ein bisschen ein paar Theorien ansprechen zu genereller Repräsentation. Dazu habe ich einen interessanten Aufsatz gelesen von Johanna Schaffer, die erwähnt da die Ambivalenz der Sicherheit. Und es ist ein sehr guter Punkt. Es ist so die Frage, wenn man Repräsentationen analysiert, sollte man sich auch fragen, bringt sie politische Veränderungen mit sich oder verfestigt sie nur hegemoniale Vorstellungen? Also ist es quasi produktiv oder einfach nur ein Spiegel der Gesellschaft, wie sie bis jetzt ist?
Genau. Auch Eichelmann beschäftigt sich mit im Verständnis von Repräsentation nicht nur als Spiegelung der Gesellschaft, sondern als Diffraktion. Der Spiegel kann bloß Dinge wiedergeben, wie sie sind. Diffraktion zeigt andere Möglichkeiten und Zukünfte. Die Repräsentationskritik soll laut ihr also nicht nur beinhalten, ob etwas sichtbar gemacht wird, sondern wie.
Ganz genau. Und ich finde, ja gerade so die Vorstellung von die Werbung und Medien als Spiegel der Gesellschaft und was Repräsentation leisten soll und leisten kann. Dazu werden wir noch später, glaube ich, sehr viel dazu sagen können.
Genau. Und mit Hilfe dieser Theorien werfen wir einen Blick auf die Beispiele, die da diese Theorien eben die Grundlage zur Analyse der Geschlechterrollen bieten. Und dazu hören wir als erstes einen Werbespot von Bosch aus dem Jahr 1958.
Familie Leberecht ist tüchtig. Sie lebt mit Bosch. Drum lebt sie richtig.
Na, wie geht's mit der Küchenmaschine?
Herrlich, mein Junge. Die Bosch ist ganz groß.
Wusste ich. Allein schon die vielen Zusatzgeräte.
Fleischwolf und Saftzentrifuge. Famos.
Ja, und dann hier die Eismaschine.
Und erst das Schneide- und Schnitzelgerät.
Was sagt denn Vati?
Gestaunt hat er heute, was die Bosch kann und wie schnell alles geht.
Für flinke Küchenarbeit. Bosch Küchenmaschine.
Bosch macht Frauenwünsche wahr.
Naja, also hier hören wir eine Werbung von 1958, also ziemlich alt. Und wir haben hier so das traditionelle Bild von einer Familie. Man hat die Mutter, den erwähnten Vater und den, keine Ahnung, Sohn, der so klingt, als wäre er mindestens 30 und trotzdem wohnt noch bei seinen Eltern. Aber wir hinterfragen das nicht. Also ich meine, die Küchenmaschine ist für die ganze Familie da. Das sagt der allererste Anfangssatz. Und gleichzeitig haben wir aber trotzdem die Situation, es ist nur die Mutti, die davon profitiert. Sie ist quasi diejenige, die es hernimmt. Der Sohn ist ganz begeistert davon und klar, und er freut sich und auch jeder freut sich über gutes Essen, aber es ist halt eindeutig die Mutter, diejenige, die kochen muss.
Man kann sich aber auch fragen, ob die Mutter wirklich diejenige ist, die davon profitiert, weil sie ja nur kocht, um ihre Familie glücklich zu machen und ja, auch sich selber zu ernähren. Aber man kann sich schon fragen, ist es wirklich das, was die Mutter glücklich macht? Es ist auch sehr interessant, dass der Sohn sagt, was sagt Vati? Es ist klar, dass die Mutter kocht und sie diejenige ist, die die Maschine bedienen wird. Trotzdem ist die Meinung des Vaters wichtig, denn er erfüllt diese Expertenrolle. Das ist ein sehr klarer Stereotyp zu dieser Zeit und da kann man sich definitiv auch auf Simone de Beauvoir rückbeziehen. Die Frau ist zwar diejenige, die es bedient, trotzdem ist der Mann das Subjekt, derjenige, der entscheidet. Und auch Laura Mulvey, denn da wird der Mann aktiv gesehen. Die Frau wird angesprochen und trotzdem ist der Mann derjenige, der aktiv gesehen wird.
Ganz genau. Also es spielt schon so ein bisschen rein hier. Zum einen in das Stereotyp von der Mann weiß, was Sache ist mit den Maschinen. Mann kennt sich besser aus mit den Maschinen. Aber auch gleichzeitig vielleicht so ein bisschen der Aspekt von, naja, es ist ja der Vater, der Geldverdiener vermutlich, sie ist ja bloß die Hausfrau. Das heißt, er war wahrscheinlich so derjenige, der diesen Kauf gutheißen muss. Und dann muss man auch noch so fragen, ja, was sagt denn der Vater dazu? Findet er, die Investition war okay? Wo wir gerade dabei sind. Ich finde auch diesen Schlusssatz ganz am Ende toll, dieses Bosch macht Frauenwünsche wahr. Das ist so, ich meine, zum einen klar, es muss seine Zielgruppe ansprechen, es geht um Küchengeräte, es muss für die Frau da sein, aber andererseits, ich meine, du hast es ja schon erwähnt, als wäre das alles, was die Frau glücklich machen kann, so das ist der Wunsch einer jeden Frau, das ist das, was man möchte.
Ja, es ist echt sehr interessant, dass das ist, was sich jede Frau wünscht und nichts anderes. Sie ist kein richtiges Individuum, sondern sie dient der Familie und das ist das, was sie glücklich macht. Jetzt hören wir einen zweiten Werbespot aus dem Jahr 1970. Der konzentriert sich eher auf den Mann und in diesem wird eine Bohrmaschine beworben.
XY nicht unbekannt. Tatbestand, harter Beton, kurz und schmerzlos durchbohrt. Küchenschrank hängt fest. Kein Fachmann kann's besser. Tatwerkzeug, Bosch Kombi Bohrmaschine E41SB. Bohrt sich mit Leichtigkeit in jede Mauer. Besonderes Merkmal, eingebautes Schlagwerk. Täter, Beamter, 28 Jahre, verheiratet, 2 Kinder.
Mein Mann?
Ja, Ihr Mann. Männer bohren mit Bosch, wenn sie ein bisschen handwerkliches Talent haben. Mit der Bosch Kombi Bohrmaschine E41SB.
Ach, ich wünschte, meiner kaufte sich so ein Ding.
In dieser Werbung hört man einen Sprecher, der mit sehr harter, abgehackter Stimme spricht. Es entsteht kein richtiger Dialog in der Werbung. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept, dass die Beschreibung der Handlung so als Tat dargestellt wird. Also die Verwendung der Bohrmaschine ist eine Tat. Damit kann man auf jeden Fall auch eine Assoziation mit einer Gewalttat, die von Männern verübt wird, herstellen. Denn es ist nun mal so, dass Männer mehr Verbrechen und auch mehr Gewalttaten verüben.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, es ist nämlich nicht nur irgendeine Tat, es ist ja ein Verbrechen. Es führt es ja so auf wie aus so einem Polizeibericht und es hat auch am Anfang noch das Aktenzeichen XY, allerdings in diesem Fall nicht ungelöst, sondern stattdessen eindeutig gelöst. Und es gibt nur ein Werkzeug, das so ein cooles Verbrechen verüben kann.
Ja, es ist definitiv sehr interessant und trotzdem ist dieser Täter, der ein Verbrechen, wenn man jemanden als Täter bezeichnet, ist es ja ein Verbrechen, das verübt wird. Ein Beamter, der 28 Jahre alt ist, der ist verheiratet und hat 2 Kinder. Also er ist ein bodenständiger Familienvater mit einem stabilen Einkommen und einem guten Beruf. Und dieser Mann bedient diese Maschine. Das ist definitiv ein Idealbild, was hier dargestellt wird. Wer bedient eine Bosch-Maschine? Jemand, der einen guten Beruf hat, der ein stabiles Einkommen und generell ein gutes Leben hat. Und trotzdem ist er männlich und kann eine solche Tat verüben.
Ja, vor allem gerade bei Beamten, die haben ja auch noch so ein bisschen den Ruf als so ein bisschen verschlafen, ein bisschen bieder. Aber trotzdem mit dieser Bosch-Bohrmaschine, der ist ein Bad Boy, der ist ein cooler Typ, der ist so ein richtig männlicher Mann, so ein harter Typ. Also es ist schon ein bisschen da, diese Assoziation. Und es ist sehr interessant. Ich mag auch das Zitat, das Sie erwähnen. Männer bohren mit Bosch, wenn sie ein bisschen handwerkliches Talent haben. Also so auch wieder die Männersache, dass das Handwerk quasi für die Männer da ist.
Ja, es wird definitiv klargestellt, dass Bohren Männersache ist, Handwerk Männersache ist. Die Zielgruppe ist sehr klar definiert. Und das ist auch, wie du gesagt hast, Beamte werden normalerweise nicht mit Handwerk assoziiert. Und dieser Mann kann mit dieser Bohrmaschine trotzdem Handwerk ausführen und ist trotzdem gut im Handwerk. Und auch die Frau, die sich am Ende mit sehnsüchtiger Stimme wünscht, ihr Mann würde auch eine solche Bohrmaschine kaufen, ist interessant und definitiv auch sehr sexistisch.
Tja, was soll ich sagen? Bosch weiß, was die Frauen wollen.
Ja, exakt.
Zum einen natürlich unbedingt diese coole Küchenmaschine und zum anderen einen Mann, der ordentlich mit der Bohrmaschine umgehen kann.
Exakt, das ist auf jeden Fall der harte, handwerkliche Typ, den die Frau will. Und die Frau wird aber deutlich auch als Objekt und nicht als Subjekt dargestellt. Sie ist das Fetischobjekt, das der Mann, wenn er bohren kann, dann als Belohnung bekommt. Denn seine Frau findet ihn dann toll und himmelt ihn dann an. Also die Geschlechterrollen sind in der Werbung generell sehr wichtig und das ist sehr stereotypisiert. Das ist in der ersten sowie in der zweiten Werbung wird das ganz klar. Und es wird aber auch ein Idealbild transportiert. So ist die ideale Frau, so ist die ideale Hausfrau und mit der Bosch-Küchenmaschine ist sie besser und so ist der ideale Mann und mit der Bosch-Bohrmaschine ist er besser.
Ich finde es auch ganz lustig, weil in beiden Werbungen haben wir immer noch dann zwar die eine Mal die Adressaten, die Frau und zum anderen der Mann, aber trotzdem gibt bei beiden noch der Ehepartner so eine Zustimmung. Aber in beiden Fällen ist es komplett unterschiedlich. In der ersten Werbung mit der Küchenmaschine musste der Mann quasi die Erlaubnis geben. Aber hier, wie du schon gesagt genau. hast, die Frau ist die Belohnung. Die Frau ist davon so krass beeindruckt. Das ist das die aktive ist Handeln des Manns mit der Bohrmaschine. Das ist wichtig.
Die Frau ist auf jeden Fall nicht in der Experten- oder in der Entscheiderrolle, sondern sie ist das Fetischobjekt. Und
genau.
Es ist genau andersrum. Jetzt hören wir uns mal eine Werbung von Bosch heute an. Und schauen, ob sich da irgendwas verändert.
Ey, Wäsche rein, dosiert von selbst.
Like a Bosch.
Wasser sparen, Natur gefällt.
Like a Bosch.
Teller her, trocken raus.
Like a Bosch.
Wenig Strom, viel Applaus.
Like a Bosch.
Kühlschrank auf, frische her.
Like a Bosch.
Länger gut, sorry Bär.
Like a Bosch.
Heißes Teil, so bequem.
Like a Bosch.
Strom gespart, kein Problem.
Like a Bosch.
Spülen per Hand, viel Verbrauch.
Like a Bosch.
Zeit gespart, Wasser auch.
Like a Bosch.
Kühlschrank weiß, was ich brauch.
Like a Bosch.
Nie zu viel, smart gekauft.
Like a Bosch.
Lebe nachhaltig, like a Bosch. Mit vielen Lösungen für ein nachhaltiges Leben. Von Bosch.
In diesem Werbespot hört ihr nicht so viel, denn das ist eigentlich ein Fernsehwerbespot Bosch macht heute nicht mehr wirklich Radiowerbung oder wir haben einfach nichts gefunden. Aber ich beschreibe euch jetzt mal ein bisschen, was ihr in der Werbung sehen würdet, wenn ihr sie angucken würdet. Und zwar erstmal wird ein Mann dargestellt, der Wäsche waschen will. Dabei steht nicht im Vordergrund, dass er der Mann ist, der die Wäsche wäscht, sondern die automatische Dosierung des Waschmittels und der damit einhergehende Waschvorgang und die Wasserersparnis ist die Handlung, ist das, was wichtig ist. Und auch der Musiktext und der Text im Werbespot selber wird in den Vordergrund gestellt und impliziert Umweltbewusstsein. Also die Tatsache, dass der Mann wäscht und die Geschlechterrollen sind damit nicht im Vordergrund, sondern eher das Umweltbewusstsein dieses Mannes.
Ja, also Bosch will sich hier schon definitiv auch mit seinem Bewussten nicht drauf eingehen, als fortschrittlich darstellen.
Genau. Im nächsten Spot sieht man eine Woman of Color, die Spülmaschine ausräumt. Und dabei liegt wieder im Vordergrund, dass die Maschine von Bosch energiesparend ist. Der Protagonist dieser Szene ist die Nachhaltigkeit und nicht die Frau.
Genau, auch die anderen Leute, die wir in diesem Spot sehen. Wir haben zum Beispiel eine Frau, die aus dem Kühlschrank sich Essen holt oder einen Mann, der auch wieder Wäsche aus einem Wäschetrockner holt oder auch andere. Wir haben sehr viel von verschiedenen Leuten, die alle halt die Arbeit im Haushalt machen und komplett unabhängig von Geschlecht in dem Fall. Stattdessen, es ist auch nicht der Fokus, wie gesagt. Der Fokus ist hier die Technik und vor allem, was die Technik ermöglichen kann, nämlich spezifisch das Nachhaltige, das Umweltbewusste.
Genau, die fortschrittliche Technik wird durch einen intelligenten Kühlschrank dargestellt und hilft dadurch am effektiveren Einkauf. Es wird nicht nur Energie, sondern auch Geld gespart. Und das stellt auch Boschs aktuelle Marketingstrategie dar. Sie fokussieren sich nicht unbedingt mehr auf Geschlechter, eigentlich gar nicht, sondern hauptsächlich auf Nachhaltigkeit. Sie repräsentieren stolz ihre Nachhaltigkeitsberichte und stellen sie so dar, als wäre es eine freiwillige Darlegung ihrer. Und dabei ist es eigentlich einfach nur von Firmen verlangt, dass sie ihre Nachhaltigkeit darstellen oder Berichte dafür einreichen. Und sie benutzen das als Marketingstrategie.
Mhm. Sie selber sagen das auf ihrer Website so. Offen und ehrlich, umfassend und transparent. Das ist der Anspruch, den wir mit unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung verfolgen. Denn wir wollen nicht nur ein verantwortungsvoller, sondern auch ein vertrauenswürdiger Partner in der Gesellschaft sein. Und ich meine, prinzipiell ist das ein sehr guter Ansatz. Allerdings, es ist eine Werbekampagne und wie alle anderen Werbekampagnen auch, gibt es dahinter Gedanken.
Genau, sie spielen voll auf ihre Verantwortung in der Gesellschaft an und was sie in der Gesellschaft bewirken, um da was besser zu machen.
Ganz genau. Sie stellen zum Beispiel die Auswahl der Darsteller, also generell die Leute, die in diesem Spot vorkommen, sind scheinbar vollkommen willkürlich, beliebig ausgewählt. Aber es ist schon ein bisschen kalkuliert, denke ich, dass da so viel Diversität drinnen ist. Und auch, man merkt auch ein bisschen das Warum. Zum Beispiel das Lied, das sie haben, ist sehr lässig, ist sehr chillig. Das ist sehr für die jüngere Generation. Es soll so Zeitgeist haben und konkret eben, ja, jüngere Leute ansprechen.
Es ist auch deutlich erkennbar, dass irgendwie Bosch so eine Art Druck von der Gesellschaft hat, meiner Meinung nach, um Diversität darzustellen. Also es ist ganz eindeutig gewollt, dass es eine Woman of Color ist, gewollt, dass ein Mann die Wäsche wäscht. Es scheint auf jeden Fall nicht zufällig gewählt. Und damit wollen sie darstellen, dass sie über die Geschlechterrollen hinweg sind, dass das keine Rolle mehr spielt und dass sie sich mit einem akuteren Problem der fehlenden Nachhaltigkeit beschäftigen und dass das eben angesprochen gelöst werden muss. Und damit grenzen sie sich deutlich von ihren früheren Werbezielen ab.
Ganz genau. Sie haben jetzt gerade irgendwie weniger als Zielgruppe die Hausfrau oder den Handwerkermann, sondern sie haben hier die jüngere Generation mehr oder weniger im Blick für das, was sie hier bewerben wollen.
Und auch liegt der Fokus auf für wen, nicht mehr darauf, für wen dieses Produkt gemacht ist, sondern wofür. Nämlich für Nachhaltigkeit, Umwelt und Geldersparnis.
Ganz genau. Und das sind alles Sachen, die wir auch sehr gut finden. Allerdings, wie gesagt, man muss das ein bisschen hier auch in den Kontext packen. Du hast es vorher schon so leicht erwähnt. Sie sind nicht die Einzigen, die viel Nachhaltigkeit haben und auch sehr viel damit werben. Ich meine, Nachhaltigkeit ist schon seit Jahren ein sehr beliebter Werbungsinhalt.
Genau, Emotionalisierung wird da oft als Strategie verwendet. So sagt Anna Mattfeld in ihrem Buch Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit, Perspektiven auf Sprache, Diskurse und Kultur. Aufwertender Wortschatz und Emotionalisierung, Emotionswortschatz oder Visualisierung sind klassische Werbestrategien, die sich auf Sender, Empfänger und besonders erwartbar das Produkt beziehen können. Zum Emotionswortschatz gehören zum Beispiel die Lexeme glücklich, zufrieden, stolz, begeistern, vertrauen. Und dadurch wollen sie eben den Kunden an sich binden, indem sie so emotionale Worte verwenden und damit eben darstellen, dass sie besonders umweltfreundlich sind oder besonders gut und damit für sich selber werben.
Ganz genau. Zum Beispiel in dem Statement von ihrer Website, das ich vorhin erwähnt habe, da fallen auch ein paar von diesen Schlagworten, zum Beispiel vor allem Vertrauen. Sie wollen, dass man ihnen vertraut, aber gleichzeitig, wie gesagt, es sind Hintergedanken dabei, wie Mattfeld auch noch später sagt. Die Motive für Unternehmen, eine freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung zu veröffentlichen, sind als Reaktion auf den öffentlichen Druck sowie die steigende Aufmerksamkeit der Medien zu interpretieren, um die öffentliche Wahrnehmung bei allen Stakeholdern hinsichtlich der eigenen Nachhaltigkeitsleistung zu verbessern. Das heißt, ja, es sind Hintergedanken dahinter. Und um den Bogen zurückzuschlagen zu Feminismus, unserem eigentlichen Thema. Ich meine, natürlich, es ist schön, so viel Diversität zu sehen, so eine auch Abkehr von den Geschlechterrollen. Aber gleichzeitig, es ist vermutlich auch nicht so aus der Güte ihres Herzens heraus, sondern sie ein bisschen der Druck, auch ein bisschen die Tatsache, dass sie konkret Leute ansprechen wollen, die sich um sowas mehr kümmern. Es ist, wie gesagt, auch sehr kalkuliert, sehr viel Druck.
Genau, sie konzentrieren sich auf das Produkt und nicht mehr für wen es ist. Die Geschlechterrollen sind anscheinend in der heutigen Werbung für Bosch zumindest nicht mehr zentral. Wenn wir uns jetzt mit den Deutungen der Werbespots befassen, haben wir uns ein paar Überpunkte sind uns da aufgefallen, nämlich einmal zwei Ansichten, die man bezogen auf Werbung haben kann. Einmal die Werbung als Spiegel der Gesellschaft und die Darstellung gesellschaftlicher Realität. Und andererseits die Werbung als Abbild und Vorbild zugleich.
Das ganz ist so, genau, das ist so auch ein bisschen wieder die Frau, besonders in der ganz alten Werbung, die Frau mit ihrem Idealbild als Hausfrau und Mutter. Sie hat quasi hier ihre Rolle und die soll sie einnehmen. Und das war natürlich auch damals durchaus die Realität.
Genau, das kann man auch zum Beispiel auf Judith Butler beziehen. Sie bietet ja eine mögliche Erklärung für Sexismus in der Werbung. Nämlich zum Beispiel, dass nur die Frauen bei der Küchenmaschine angesprochen werden. Nämlich, dass das auch gleichzeitig die Ansprache der Hauptzielgruppe ist. Die Frauen waren diejenigen, die in der Küche waren und die gearbeitet haben.
Ganz genau, das war halt ihre normierte Rolle in der Gesellschaft, um sich so näher an Butler zu orientieren.
Der Act in der Gesellschaft liegt außerhalb der Kontrolle des Performers, der Frau. Sie hat so geactet, wie die Normen es ihr vorgegeben haben. Und die Normen werden dadurch gefestigt. Und in der Werbung auch nochmal dargestellt. Und diese Werbung festigt diese Norm natürlich noch zusätzlich.
Genau. Ich finde dahingehend dann immer Eichelmanns Aussage von wegen, Repräsentation ist nicht als Spiegel zu verstehen, sondern als Diffraktion. Man soll quasi nicht einfach nur ein Bild so wiedergeben, wie es ist, sondern verschiedene Bilder, verschiedene Möglichkeiten aufzeigen. Und ich finde, das ist auch eher das, was Werbung versuchen sollte. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad ein bisschen dann mehr in die Richtung, wie Bosch das jetzt heutzutage macht.
Dann haben wir noch als zweiten Überpunkt, dass Werbung geschönte, idealisierte Realität zeigt. Das fällt einem zum Beispiel vor allem auf bei Bosch, die den perfekten Mann in der zweiten Werbung zeigen. Er ist gut in seinem Beruf und hat ein stabiles Leben und gleichzeitig ist er auch noch gut im Handwerk. Und das sagt auch Mehes in ihrem Buch Frauenbilder in der Werbung. Und zwar sagt sie, Werbebilder sind imperative Bilder, die nicht danach operieren, wie Dinge sind, sondern wie sie sein sollen.
Ja, es hat auch so ein bisschen diesen Aspekt von Männer und Frauen, die gerade so, wie wir sie in diesen Werbungen gehört haben, das sind ja keine Individuen, das sind ja eindeutig Stereotype. Das ist quasi der Inbegriff der Hausfrau und der Inbegriff des Familienvaters. Und es hat eben auch so ein bisschen, ja, diese Stereotype, diese und schematisierten Vorstellungen. Und naja, die sind ja aber auch an sich nicht von der Werbung kreiert, muss man natürlich dazu sagen. Aber dennoch, die Werbung mit Geschlechtsstereotypen fördert die Verfügbarkeit von diesen Stereotypen und beeinflusst natürlich auch die Selbstwahrnehmung von Frauen, aber auch von Männern. Um zurückzugehen zu den Überraschungseiern. Mädchen brauchen scheinbar pinke Überraschungseier und nicht normale.
Genau, die Werbung kreiert diese Stereotype nicht, aber sie verstärkt sie. Und der Einfluss auf die Realität ist dabei nicht zu unterschätzen. Berufswünsche von Frauen werden nach Studien auch von sexistischer Werbung beeinflusst.
Ganz genau. Und man muss natürlich auch sagen, das besonders miese daran ist, es gibt ja auch einen direkten Zusammenhang zu der Berufsweltstruktur. Viele Leute, die in der Werbebranche arbeiten, sind Männer und haben natürlich dann auch eher so den Hang, zurückzugreifen auf diese Geschlechterstereotypen, weil sie natürlich nicht so zwingend den Drang haben, die zu brechen.
Deswegen ist der Mann vielleicht auch häufiger in der Rolle des Erklärers, des Führenden, des Experten. Vielleicht, weil Männer das eben selber die Werbung machen und so darstellen. Und das implementiert sich dann aber auch auf Frauen, die deswegen vielleicht nicht so leicht Führungsrollen ergreifen, da ja immer wieder gezeigt wird, dass Männer diese Führungsrollen ergreifen und diejenigen sind, die sie ausführen. Und dazu gehört aber auch das Zitat von Simone de Beauvoir als Ausdruck der Situation der Frau zum Zeitpunkt der Herstellung des Werbespots. Zu dieser Zeit waren Frauen Hausfrauen und sie war in der Rolle der anderen, da ihr Lebensinhalt war, für die Familie zu kochen und sie damit glücklich zu machen. Es ging nicht darum, was sie glücklich macht, sondern ihre Familie. Und der Mann war derjenige, der in der Expertenrolle war, derjenige, der bestimmt hat und der Bescheid wusste.
Ganz genau. Damit sind wir wieder zurück bei den Stereotypen als Spiegel der Gesellschaft, bei dieser idealisierten Realität. Es gibt diese festgefahrenen Rollen. Und ich meine, natürlich muss man sagen, Bosch in dieser heutigen Werbung hat diese festgefahrenen Rollen nicht, aber trotzdem noch eine durchaus idealisierte Realität. Ich meine, diese ganz beiläufige Diversität, so wie sie zeigen, ist natürlich definitiv noch nicht die Welt, in der wir heute leben.
Genau, es gibt scheinbar keinen Unterschied mehr zwischen den Geschlechtern, aber es wird ein starker Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt und es ist bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall inszeniert, genauso wie die Diversität. Das kann einem auch auffallen, wenn man das Branding von Persil zum Beispiel anschaut. Die hatten früher auch sehr stilisierte Werbungen, wo die Frau gewaschen hat natürlich. Und heute konzentrieren sie sich auch auf Nachhaltigkeit. Man kann sich also fragen, liegt diese Diversität vielleicht auch darin, dass es dem Kommerz dient?
Und ich meine, ich persönlich finde das definitiv. Ich weiß nicht, was findest du denn so für Theorien jetzt hier in Anwendung auf diese Werbungen am besten?
Also ich muss sagen, ich finde Judith Butler in dem Zusammenhang auf jeden Fall sehr interessant, ihre Unterscheidung zwischen Sex und Gender und vor allem ihre Definition von Performativität, dass die Implementierung der Normen und die Verstärkung der Normen dadurch, dass man nach ihnen handelt, unbewusstes Handeln ist und dass das in jedem von uns drin ist, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und auch besonders im Hinblick auf die Werbung, dass man unbewusst vielleicht Stereotype in der Werbung auch heute noch, bei Bosch jetzt war das nicht so wichtig, aber generell auch heute noch darstellt, ohne dass man es vielleicht merkt, wenn man selber damit immer so ja, aufgewachsen ist, das immer gesehen hat und die Normen sich immer wieder selber normalisieren.
Das ist ein guter Punkt. Ich bin auch ein großer Befürworter von Judith Butler. Aber gerade finde ich für die Analyse, besonders der alten Werbungen, finde ich, dass auch Beauvoir und Mulvey besonders so ein bisschen als Kombination reinkommen. Auch wieder die Männer sind quasi der Standard, Männer sind automatisch die Perspektive, von der man ausgeht. Und die Frauen sind das andere, das Unverständliche.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Und der Male Gaze ist auch in der heutigen Filmindustrie und Werbungsindustrie auf jeden Fall wichtig. Das ist ein Konzept, was jeder, der sich nur ein bisschen mit Feminismus auskennt oder sich dafür interessiert, näher damit beschäftigen sollte. Und das war jetzt unser Podcast heute zu geschlechterspezifischer Werbung am Beispiel von Bosch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich bin Magda.
Und ich bin Elli.
Im Schnitt waren Theresa und Steffi. Die haben auch bei der Erarbeitung des Skripts geholfen.